Aber noch viel mehr erschreckte war, dass nicht nur die Neuverschuldung höher war, sondern dass überhaupt die bislang aufgelaufenen Schulden Griechenlands, die sogenannte Schuldenquote, deutlich höher war als bisher gedacht. Daraufhin verloren, wie es immer so heißt, die Finanzmärkte das Vertrauen in Griechenland. Sprich, das heißt so viel wie die Geldgeber waren sich nicht mehr ganz sicher, ob ihr Geld in Griechenland auch gut angelegt ist. Sie haben daraufhin Geld von dort abgezogen, sie haben höhere Zinsen von Griechenland verlangt für neue Kredite, weil sie der Ansicht waren, das Risiko sei nun höher aufgrund der hohen Schulden. Die Zinsen sind so hoch gestiegen, dass Griechenland sie sich nicht mehr leisten konnte. Griechenland war damit von neuen Krediten abgeschnitten. Und so etwas heißt heutzutage für einen großen Industriestaat und für kleinere auch, dass sie quasi pleite sind, weil alle, mehr oder weniger alle Industriestaaten der Welt haben inzwischen derartig viele Schulden angesammelt, dass sie immerzu neue Schulden aufnehmen müssen, um die alten zu bedienen. Gut, damit war Griechenland von den Finanzmärkten abgeschnitten, bekam kein neues Geld mehr, es drohte die Pleite. Dann sprang die EU oder die EU-Staaten ein mit einem Hilfspaket über 110 Milliarden Euro und im Gegenzug wurden von Griechenland die bekannten Sparprogramme aufgelegt. So, jetzt kenne ich mich mit Griechenland gar nicht besonders gut aus. Ich war nur einmal in meinem Leben da, da war ich 15, auf Korfu. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, war, dass am Horizont dreute der Ostblock, nämlich die Sozialistische Republik Albanien, immer im Nebel. Und ich hatte immer die Fantasie, dass wenn ich dahin abtreibe, ich nie mehr wiederkomme. Dennoch gibt es ja jemanden, der sich in Griechenland auskennt, das ist die erwähnte Bild-Zeitung. Unter anderem Nikolaus Blome und Ulrich Ronsdorf, die eben diesen Quandt-Preis bekommen haben. Die Laudatio für diesen Quandt-Preis hielt übrigens Roland Tichy, ehemaliger Berater von Helmut Kohl, und auch mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Diese Leute haben vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren kam der griechische Ministerpräsident Papandreou nach Deutschland, um gute Stimmung zu machen für einen Griechenland-Kredit. Er wurde empfangen von der Bild-Zeitung mit einem Brief, aus dem ich ganz kurz etwas vorlesen möchte. Lieber Herr Ministerpräsident, wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie ein Land betreten, das ganz anders ist als das Ihre. Sie sind in Deutschland. Hier arbeiten die Menschen, bis sie 67 Jahre alt sind. Bei uns haben die Tankstellen Registrierkassen, die Taxifahrer schreiben Quittungen und die Bauern schummeln sich keine EU-Subventionen mit Millionen von Olivenbäumen, die es gar nicht gibt. Deutschland hat zwar auch hohe Schulden, aber wir können sie auch begleichen, weil wir morgens ziemlich früh aufstehen und den ganzen Tag arbeiten, weil wir von unserem Gehalt immer auch einen Teil für schlechte Zeiten sparen, weil wir fitte Firmen haben, deren Produkte rund um den Globus gefragt sind. Lieber Herr Ministerpräsident, wir wollen Freunde der Griechen sein. Aber eines muss auch klar sein, zu guter Freundschaft gehört dem anderen sagen, wenn es nötig wird, mal so richtig die Wahrheit zu sagen. In diesem Sinne grüßt Sie herzlich Ihre Bildredaktion. Gut, etwas Ähnliches hat die Bildzeitung auch in den folgenden Monaten immer wieder gemacht. Die Bildzeitung hat ein Bild von Griechenland gezeichnet, in dem die Leute nicht arbeiten, in dem die Wirtschaft korrupt ist, die Wirtschaft marode ist. Und wo die Wirtschaft im Wesentlichen, es gibt einen aufgeblähten Staatsapparat, und in dem die Wirtschaft im Wesentlichen aus Olivenbäumen besteht, die es nicht gibt. Jetzt gehe ich mal so verschiedene Sachen einfach mal durch und schaue mir an, oder wir schauen uns an, was da dran ist. Jetzt werden jede Menge Folien kommen, es kommen Zahlen, man muss die sich nicht so ewig angucken, es geht um Eindruck, wer es genauer wissen will, dann gibt es das alles auch im Internet. Also schauen wir uns als erstes mal an, wie faul die Griechen sind. Wir haben hier die durchschnittliche Jahresarbeitszeit. In Deutschland liegt sie etwa bei 1400 Stunden. In Griechenland bei über 2000 Stunden. Nebenbei gesagt ist Griechenland das Land, wo am meisten gearbeitet wird in der Eurozone. Kein Wunder, dass die Griechen, auch wenn sie die ganze Zeit arbeiten, auch relativ wenig Urlaub haben. Hier haben wir den durchschnittlichen Urlaubsanspruch. In Tagen, abermals, also da ist Deutschland in der Spitze mit durchschnittlich 24 Tagen pro Jahr. Dazwischen kommen die Krisenländer Portugal und Spanien. Und die Griechen können nur 20 Tage im Urlaub im Durchschnitt machen. Die Bild-Zeitung schreibt in ihrem Brief, dass hierzulande in Deutschland die Leute ja mit 67 Jahren in Rente gehen und hat im selben Artikel auch geschrieben, dass in Griechenland das ja schon mit 55 Jahren häufig der Fall sei. Schauen wir uns mal an, wann das tatsächliche Renteneintrittsalter ist, also wann die Leute tatsächlich in Rente gehen. In Portugal, das nur nebenbei, sind es 62 mit 62,6 Jahren, in Griechenland mit etwa 61,9 Jahren und in Deutschland geht man etwas früher in Rente, nämlich mit 61,5 Jahren. Also man kann nicht sagen, dass die Deutschen länger arbeiten in ihrem Leben, tatsächlich arbeiten sie kürzer. Die berühmten Luxusrenten, die die Bild-Zeitung auch kritisiert hat, liegen im Durchschnitt bei ungefähr 620 Euro in Griechenland, wobei man immer wissen muss, dass das Preisniveau in Griechenland in etwa so hoch ist wie hier. Man kann sich hier da überlegen, wie viel Luxus mit 620 Euro so unmöglich sind. Wenn man jetzt sieht, dass die Griechen tatsächlich länger arbeiten pro Jahr, kann man sagen, Dazu muss man aber sagen, dass es prinzipiell immer falsch ist, die Krise eines Landes mit der individuellen Arbeitslust der Leute zu erklären. Das ist im entwickelten Kapitalismus nicht so, dass ein Land zum Beispiel einfach mal aus der Krise reinkommt, indem die Leute einfach mal richtig reinhauen und einfach mal arbeiten gehen. Wie viel die Leute arbeiten, das ist klar, jeder muss arbeiten, weil jeder Geld braucht, insbesondere bei niedrigen Löhnen, wie sie in Griechenland vorherrschen. Also vom Arbeitswillen hängt es nicht ab und man weiß es ja auch, wie viel die Leute arbeiten oder ob sie arbeitslos sind, hängt nicht von ihrem Arbeitswillen ab, sondern tatsächlich von der Arbeitsnachfrage der Unternehmen, also letztlich auch von der Konjunktur selber. Schauen wir uns nochmal an, ob sich die Griechen ein fettes Leben gemacht haben mit ihren Löhnen, tatsächlich von den Bruttolöhnen pro Stunde, liegt abermals Deutschland weit vorne mit etwa 28 Euro die Stunde. Die Griechen sind 30% weniger mit etwa 17 Euro. Also auch da ist kein Luxus auszumachen. Etwas, was nicht nur die Bild-Zeitung beklagt, sondern auch viele deutsche Ökonomen, ist, dass der griechische Staat, der zu hohe Schulden hat, schrecklich aufgebläht ist. Das ist eine bisschen kompliziertere Grafik. Es ist der Anteil der Staatsausgaben in Prozent der Wirtschaftsleistung, also wie viel der Wirtschaftsleistung an der Staat quasi ausgibt, wäre ein Maßstab dafür, ob das sehr aufgebläht ist. Man sieht hier, Griechenland ist hat im Wesentlichen keine sehr viel höheren Staatsausgaben in Prozent der Wirtschaftsleistung als die Eurozone. Im Durchschnitt, die Jahre vor der Krise, lag Griechenland sogar darunter. Erst mit der Krise ist die Staatsausgabenquote gestiegen. Also von Aufblähung keine Spur, übrigens auch nicht, wenn man sich anguckt, wie viel Griechenland für seinen, wie immer gesagt wird, aufgeblähten Beamtenapparat ausgibt. Wir haben hier mal die Grafik, wie viel Prozent der Erwerbstätigen sind denn Staatsangestellte in einem Land? Da sieht man im Durchschnitt der Industrieländer sind das 15%, in Deutschland sind es 9, irgendwas und in Griechenland unter 8%. Man sieht, Griechenland hat weniger im Prozent der Erwerbstätigen weniger Staatsangestellte als Deutschland und deutlich weniger als der Durchschnitt der Industrienationen. Was auch so ein Klassiker ist, ich sage es nochmal ganz kurz für Ökonomen, was ein Klassiker ist für Verschwendung, für staatliche Verschwendung, wären die Sozialausgaben. Auch hier sieht man, beim Anteil der Sozialausgaben liegt Deutschland deutlich über dem, was Griechenland so für seine Sozialfälle springen lässt. Ein weiterer Punkt, der immer wieder gerne gesagt wird, Griechenland ist schrecklich korrupt. Tatsächlich ist Korruption weiter verbreitet als in Deutschland. Aber wenn man sich folgende Grafik mal anguckt, kriegt das alles eine Perspektive. Hier haben wir den Korruptionsindex von Transparency International im Jahr 2008. Ein hoher Balken heißt wenig Korruption, ist ein bisschen verwirrend. Ja, man dachte schon, Deutschland hätte ganz viel Korruption, ist aber nicht so. Deutschland steht im Korruptionsindex relativ gut da. Griechenland hat schon deutlich mehr Korruption. Es ist aber doch bemerkenswert, dass wirtschaftlich sehr erfolgreiche Länder wie Polen oder überhaupt die Boom-Story der letzten 10 Jahre China im Korruptionsindex doch sehr viel schlechter liegen als Griechenland. Also allein Indonesien auch ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Land, also an der Korruption alleine kann die Sache wohl nicht liegen. Weiterer Punkt, Griechenland, rein total marode Wirtschaft, nicht wettbewerbsfähig, keine fitten Unternehmen, wie die Bild-Zeitung sagt, eigentlich haben nur Oliven zu verkaufen, eigentlich nichts, was die Welt groß braucht. Hier haben wir mal die Exporte Griechenlands seit 1990, die sich zwischen 1990 und 2000 etwa verdoppelt haben und dann bis 2008 nochmal um die Hälfte zugelegt haben. Der Knick am Ende ist die Weltwirtschaftskrise. Also davon, dass Griechenland nichts zu exportieren hätte oder keine Waren hätte, die weltweit nicht nachgefragt würden und die einfach zu teuer sind, davon kann keine Rede sein. Noch ein Wort zur Wirtschaft, wie marode die ist und dass sie die ganze Zeit immer nur so vor sich hin dümpelt, wie man den Eindruck bekommt, wenn man die Bild-Zeitung liest. Nehmen wir mal das Wirtschaftswachstum 2000 bis 2008. In dieser Zeit ist die deutsche Wirtschaft um 10% gewachsen, die französische um 14%. Niederlande kommen auf 17, Spanien, Boomland kommt auf etwa 27% und wachstumsstärkstes Land hier ist die griechische Wirtschaft, die zwischen 2000 und 2008 um 35%, also um ein Drittel größer geworden ist, immer gemessen am Bruttoinlandsprodukt. So richtig marode oder stagnierend sieht das auch nicht aus. Letzter Punkt, Griechenland hat zu viele Schulden gemacht. Naja, schaut man sich es mal an. Wir haben hier die wesentliche Maßzahl, die an den Finanzmärkten herumgereicht wird. Es geht um die sogenannte Schuldenquote. Das ist der Anteil, also die öffentlichen Schulden in Prozent der Wirtschaftsleistung. Da steht Griechenland wirklich sehr weit vorne oder sehr weit hinten, je nachdem, wie man es sehen will. Griechenland hat 130% Schulden, also sprich hat Schulden in Höhe von 130% der Wirtschaftsleistung, was sehr viel ist. Die Eurozone, verglichen mit der Eurozone, mit Deutschland, Spanien, Finnland, ist das sehr viel, wobei schon an dieser Stelle auffällig ist, dass Spanien mit einer extrem niedrigen Schuldenquote dennoch am Rande der Krise steht. Allein eine hohe an der Schuldenquote kann es auch nicht liegen, aber das nur nebenbei. Also könnte man bei dem Vergleich sagen, Griechenland hat sehr hohe Schulden gemessen an seiner Wirtschaftsleistung. Es kommt allerdings ein bisschen auf den Vergleich an. Es gibt Länder, die haben mehr, die haben höhere Schuldenquoten, wie zum Beispiel Japan, das 2009 mit 190% seiner Wirtschaftsleistung verschuldet war. Griechenland sieht dagegen noch ganz gut aus und bemerkenswert ist auch, dass im Jahr 2009, als die Krise anfing, Griechenland nicht sehr viel mehr Schulden hatte als Italien. Und selbst ein Musterstaat, ein kapitalistischer Musterstaat wie Singapur, kommt da doch relativ nahe dran. Gut, noch eine weitere interessante Grafik. Wenn man sich überlegt, ist denn ein Staat überschuldet, dann könnte man, also dann ist eine übliche Maßzahl, ein übliches Maß dafür, kann er denn die Schulden bedienen? Wie viel gibt er denn für Zinsen aus? Kann er sich diese Zinszahlungen eigentlich leisten? Die übliche oder eine übliche Maßzahl dafür ist, wie viel zahlt ein Staat, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung gehen denn für Zinszahlungen drauf? Das ist eine interessante Grafik. Der Anteil der Zinszahlung an der griechischen Wirtschaftsleistung ist gesunken. Und zwar 1994 gab der griechische Staat noch 12% seiner Wirtschaftsleistung an Zinszahlung für seine Schulden aus. Im Zuge sinkender Zinssätze, also dass Griechenland weniger Zinsen für seine Schulden zahlen musste, ist diese Quote gesunken bis auf ungefähr 4% 2008. Und da geht dann eben die Krise los. Also zu hohe Schulden. Kommt darauf an, wie man sieht. Hier, gemessen an dieser Maßzahl, sieht es definitiv so aus, als ob sich Griechenland seine hohen Schulden heutzutage deutlich besser leisten kann als 1994 oder auch als im Jahr 2000, als das Land in die Eurozone kam. Oder es war 2001, ich weiß es gar nicht. Gut, jetzt könnte man sagen, aber Griechenland hatte hohe Schulden. Das stimmt. Jetzt ist der Grund dafür, der Grund, dass tatsächlich die Schulden so stark gestiegen sind, 2009, 2010, 2011, dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste große Grund für Griechenland ist die Krise. Hier sieht man abgetragen die Wirtschaftsleistung und die Staatsschulden. Und man sieht, dass in den Jahren 2001 bis 2008, in Griechenland begann die Rezession früher, entwickeln sich Staatsschulden und Wirtschaftsleistung eigentlich parallel. Erst ab dem Jahr 2008 fängt die Wirtschaft an zu schrumpfen. Der Staat, klar, wenn die Wirtschaft schrumpft, hat er höhere Ausgaben, dann muss er Unternehmen retten, Konjunkturprogramme auflegen, gibt mehr an Sozialausgaben aus oder für Arbeitslose. Also im Wesentlichen ist es die Krise, die sich hier zeigt, dass die Schuldenquote so in die Höhe getrieben hat. Dazu, neben der Krise, machen wir die nächste Mal aus, die nächste, was dazu jetzt kommt, sind die Sparprogramme. Also im Zuge der Sparprogramme, dazu wird Margareta nachher noch was sagen, entlässt der Staat ein paar hunderttausend Staatsangestellte, erdrückt die Löhne um 20-30% im Staatssektor, im privaten Sektor sinken sie um 10-20%, ergibt weniger Sozialausgaben und so weiter, ergibt weniger aus für Investitionen. All das führt zu vermehrten Arbeitslosen. Wie man hier sieht, das ist schon wirklich dramatisch. Wenn man sich das überlegt, von 350.000, sagen wir mal, im Jahr 2008 auf mittlerweile ungefähr 900.000, was tatsächlich auch nur die Zahl der offiziellen Arbeitslosen ist. Übrigens nochmal von wegen, die Griechen machen sich ein fettes Leben. Ich glaube, dass die meisten Arbeitslosen eine Arbeitslosenunterstützung von ungefähr 500 Euro und weniger kriegen. Jetzt nochmal ganz kurz, hier sieht man also langsam ab 2010 diese steil steigende Quote, das ist dann schon die steil steigende Zahl der Arbeitslosen, das ist schon eine Folge der Sparprogramme. Diese Sparprogramme, dass der Staat weniger Geld ausgeben darf, führt nicht nur zu steigenden Arbeitslosen, logischerweise haben auch im Zuge der Lohnsenkung die privaten Haushalte immer weniger Geld zum Ausgeben. Das sieht man am privaten Konsum, hier ist es in Millionen Euro. Seit Beginn der Sparprogramme oder seit Beginn der Hilfen der EU im März 2010, auch hier ist ein dramatischer Rückgang festzustellen von knapp 34 Milliarden, danke. Auf ungefähr 30 Milliarden, das ist schon irre, für eine Wirtschaft, die zu 70% am privaten Konsum hängt. Das ist kein Wunder, dass die gesamte Wirtschaftsleistung Griechenlands in der Rezession und dann eben nochmal verschärft durch die Sparprogramme deutlich schrumpft. Grund für die Krise also, für jetzt die steigenden Schulden, sind also die sinkenden Einnahmen und die Rezession und zum Teil auch die steigenden Ausgaben. Folge war, die Finanzmärkte verloren ihr Vertrauen in Griechenland, beziehungsweise ihr Vertrauen, dass ihr Geld in Griechenland gut angelegt ist. Wenn die Finanzmärkte das Vertrauen verlieren, jetzt kommt eine Grafik, die sieht man öfter mal, dann sieht das so aus. Das ist die blaue Linie, das ist die in dem Fall wichtig ist, das ist quasi die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, das ist viel mehr oder weniger das, was Griechenland zahlen müsste, wenn es sich für 10 Jahre Geld leihen müsste, also was die griechische Regierung zahlen müsste, wenn sie sich für 10 Jahre Geld leihen würde. Man sieht, die waren mal bei irgendwas knapp über 4%, als die Krise ausbrach und Griechenland nicht mehr weiter wusste, war es bei ungefähr 8%. Und das konnte sich Griechenland schon nicht leisten. Und inzwischen sind wir bei ungefähr 16%. So sieht das aus, wenn Finanzmärkte ihr Vertrauen verlieren. Es geht natürlich nicht um Vertrauen, weil man weiß ja, aus dem zwischenmenschlichen Vertrauen schenkt man ja. Das Vertrauen der Finanzmärkte gibt es aber nicht geschenkt. Ich bin gleich fertig. Wo bin ich? Gut. Gut, das Ergebnis ist, die Kredite sind für Griechenland unbezahlbar und das heißt eben heutzutage, dass ein Staat pleite ist, wenn er nicht gerade von anderen Staaten gerettet wird. Jetzt ziehe ich mal ein Zwischenfazit und bin ich fertig. Sagen wir nochmal, die griechische Wirtschaft kommt in die Rezession, die Schulden steigen, die Finanzmärkte verlieren ihr Vertrauen, geben Griechenland kein Geld mehr in Kurzform. Zumindest kein Geld zu bezahlbaren Zinsen. Damit ist liegt die Krise offen. Damit ist sie quasi da. Wer daraus den Schluss zieht, das sei notwendig, dagegen wollte ich jetzt mit meinen Zahlen ein bisschen angehen. Diese Krise war überhaupt nicht notwendig. Das ist ja, was die Bild-Zeitung oder einige Ökonomen versuchen. Sie sagen, dieser Staat ist jetzt pleite. Und dann sagen sie, dann müssen sie wohl faul gewesen sein, dann müssen die Griechen wohl Geld verschwendet haben, dann hatten die einen aufgeblähten Staatsapparat, Luxusrenten und so weiter und so weiter und marode. Notwendig war diese Krise nun wirklich nicht. Also nicht nur wirklich nicht, aber notwendig war sie nicht. Sondern letztlich war sie das Ergebnis einer Spekulation an den Finanzmärkten. Die Geldgeber haben Griechenland jahrelang Geld gegeben, die Geldgeber haben Griechenland jahrelang kreditiert. Ab 2009 sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ihr Geld dort nicht mehr sicher ist. Zwingende Folge war das nicht, es hätte auch anders sein können. Aber jetzt mag diese Krise nicht notwendig gewesen sein, aber reiner Zufall war sie eben auch nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, Griechenland ist einfach ein Opfer der Finanzmarktdynamik geworden. In den Finanzmärkten wurde wild gegen Griechenland spekuliert. In Griechenland ist quasi ein unschuldiges Opfer dieser Spekulation geworden. Ich kann jetzt nicht genau darauf eingehen, was an den Finanzmärkten geschieht. Die Kritik läuft immer darüber, dass da ja Gier herrscht und Herdentrieb und da werden Spekulationsblasen aufgeblasen und dann flüchten die Märkte in Panik und in der Euphorie rennen sie dann einem anderen Land die Tür ein. Das ist schon so, aber es ist nicht so, dass die Finanzmärkte bei dieser Tätigkeit gar keine Maßstäbe hatten. Die Finanzmärkte haben eigentlich nur zwei Maßstäbe, die haben sie immer. Und die setzen sie auch permanent durch, beziehungsweise nach diesen Maßstäben sortieren sie Staaten durch. Der eine Maßstab ist Sicherheit, wie sicher ist ihr Geld? Und der andere, wie viel Rendite kriege ich für mein Geld? Hängen letztlich beide miteinander zusammen. Nach diesen beiden Maßstäben sortieren die Finanzmärkte Staaten und dann haben sie eben das Vertrauen in Griechenland verloren. Da gibt es eben zwei Gründe. Der eine Grund dafür ist, Ende 2009 war, darauf gehe ich jetzt nicht genau ein, aber war eine prekäre Situation. Im Zuge der Weltfinanzkrise 2008, 2009 haben die Staaten, alle Industriestaaten der Welt, massive Schulden aufgenommen, um zum Beispiel Banken zu retten oder Konjunkturpakete aufzulegen und so weiter. Die Verschuldung aller Industriestaaten ist sehr stark gestiegen und die Finanzmärkte oder die Geldgeber haben sich dann gefragt, haben einfach ein bisschen genauer hingesehen, haben sich gefragt, wenn jetzt alle Staaten mehr Kredit nehmen, wie sicher, wo ist denn unser Geld noch sicher? Da ist ihr Blick auf Griechenland gefallen und da ist ihnen aufgefallen, dass das eigentlich in der ganzen Kette ein extrem schwaches Glied ist. Denn Griechenland Griechenlands Wirtschaft ist gewachsen, Griechenlands Exporte sind gewachsen, die Griechen haben geschuftet, die Griechen waren auch gar nicht so teuer, aber es hat halt nicht gereicht. Im Verhältnis zu dem, was sich Griechenland an Schulden genommen hat, ist die Wirtschaftsleistung schlicht nicht genug gestiegen. Das nicht. Eine letzte Grafik hier zum Beispiel, wie man Griechenlands Makel ausdrücken kann. Der blaue Balken ist die Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigem oder Erwerbstätiger und der rote Balken sind die Staatsschulden je Erwerbstätigem. Da sieht man einfach, Griechenland steht im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel deutlich schlechter da. Eine notwendige Krise folgt daraus nicht, aber an dem Maßstab, den die Finanzmärkte anlegen, nämlich Sicherheit und Rendite, ist Griechenland schlicht gescheitert. An diesem Maßstab hat es sich blamiert.
Du bist noch in der Zeit.
Ich bin noch in der Zeit. Gut, dann sage ich noch zum Schluss. Man kann jetzt am Falle von Griechenland natürlich die Finanzmärkte kritisieren. Man kann sagen, das ist eine Herde gieriger Spekulanten. Aber man muss auch sagen, dass sie das Prinzip Rendite nicht erfunden haben. Letztlich sind die Finanzmärkte nur die Institutionen, die das Prinzip Rendite, also das Prinzip aus Geld mehr Geld machen, nur exekutieren. Dieser Standortvergleich, den die Finanzmärkte durchführen, der ist total gängig. Es gibt auch offizielle Wettbewerbsfähigkeitsrankings, zum Beispiel vom World Economic Forum. Da werden alle Staaten miteinander verglichen. Da sieht man, Griechenland steht ein bisschen weiter hinten. Das ist jetzt eine Auswahl von 170 Ländern. Griechenland schneidet im Vergleich schlecht ab und der Vergleich geht über die Wettbewerbsfähigkeit unter anderem. Und Wettbewerbsfähigkeit heißt laut World Economic Forum letztlich nichts anderes als wie hoch ist die Produktivität in einem Land, was nichts anderes heißt als wie rentabel sind Investitionen in einem Land. Dieser Vergleich, beziehungsweise dieses Prinzip, dass ein Staat nur so gut ist, wie mit ihm Geld gemacht werden kann, das haben die Finanzmärkte, wie gesagt, nicht erfunden. Den exekutieren sie aber, diesen Vergleich. Und deswegen, nur als letztes würde ich sagen, Kritik der Finanzmärkte, Kritik der Banken greift immer ein bisschen zu kurz. Letztlich würde ich sagen, geht es um eine Kritik dieses Prinzips, dass die Finanzmärkte lediglich exekutieren.
Herzlichen Dank. Genau, ihr müsstet jetzt die Plätze wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass es die eine oder andere Frage gibt zu einem der Indikatoren, die da gerade vorgestellt wurden, oder zu einem oder anderen Verhältnis. Also wenn es jetzt unmittelbar ein, zwei Verständnisfragen gäbe, dann könnten wir die noch dran nehmen, solange Margareta noch umschaltet sozusagen. Wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich Margareta bitten zu erzählen, was hat sich in den letzten Monaten entwickelt in Griechenland, was die Protestbewegungen angeht, wer protestiert da eigentlich und wie hat sich die Bewegung entwickelt, welche Phasen gab es und was ist letzte Woche passiert?
Danke. Zunächst möchte ich mich bedanken bei Stefan Kaufmann und der Rosa-Luxemburg-Stiftung für diese Broschüre. Als Griechin ist im Moment jeder Blick in die deutsche Presse ein schmerzhafter Blick. Und es wurde Zeit, dass jemand das Offensichtlichste tut, einfach in die Euro-Statistiken guckt, um mit den Mythen und aber auch mit der schlechten Recherche der deutschen Presse aufzuräumen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen vom vergangenen Donnerstag vom Minister der Sicherheitskräfte in Griechenland, der Minister der Polizei, der Feuerwehr und des Militärs, der am vergangenen Donnerstag, also nachdem die Hilfskredite abgestimmt worden waren im Parlament und nachdem zwei Tage lang das Athena-Zentrum in Tränengas getaucht wurde, stolz verkündete, Zitat, das Eindringen ins Parlament, die Verhinderung der Abstimmung der Kredite und damit auch die Staatspleite ist verhindert worden. Der Staat ist also froh, dass er den Parlamentssturm der Bevölkerung verhindert hat. Und ich denke, das sagt sehr viel aus darüber, wie instabil der griechische Staat gerade ist und auch sehr viel aus darüber, dass er einen ungeheuren Verlust an Hegemonie einbüßt gerade, wenn man froh ist, dass die Bevölkerung das Parlament nicht gestürmt hat. Ich denke, wir sind uns einig darüber, und ich hoffe, wir sind uns einig darüber, dass was in Griechenland gerade passiert, ein unvorhergesehenes Experiment ist, das an Drastik kaum zu übertreffen ist. Dass, was wir hier sehen, sind nicht Sparprogramme, würde ich sagen, sondern sind Strukturanpassungsprogramme, wie wir sie vom IWF in den Entwicklungsländern kennen, oder die Schocktherapien, wie wir sie in den osteuropäischen Ländern Anfang der 90er Jahre gesehen haben, was dort von einem Tag auf den anderen passiert, wurde in keinem europäischen Land bisher ausgeführt. Wir haben von den Kürzungen von Löhnen und Renten gehört. Im Moment gibt es keine Flächentarifverträge in Griechenland. Jeder neue Vertrag wird individuell ausgehandelt. Das Sozialversicherungssystem wird demontiert. Die Abfindung bei Kündigung ist auf die Hälfte reduziert worden. Das heißt natürlich, dass das Entlassungen Tür und Tor öffnet. Das Mindestgehalt für Berufseinsteiger war bis vor der Krise auf 700 Euro, stolze 700 Euro. Das ist jetzt auf 590 reduziert. Das heißt, eine ganze Generation kann im Moment nicht ins Leben treten in Griechenland. Gerade haben sie auch ganz schnell im Zuge all dieser Programme das Credit Point System in den Universitäten durchgedrückt, was sie ganz lange nicht machen konnten, aufgrund einer sehr starken Studentenbewegung in Griechenland. Und gleichzeitig ist die Teuerungsrate in die Höhe geschellt. Die Konsumsteuer wurde erhöht. Alles, all das, was ich erzähle, ist im Memorandum von 2010 festgehalten worden, das Memorandum zwischen IWF, der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und der griechischen Regierung. Unter anderem auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 23%. Das Benzin ist das teuerste in Europa. Das heißt, dass Athen im Moment eine der teuersten Hauptstädte Europas ist. Und gleichzeitig, und das sind die Auflagen dieses mittelfristigen Programmes, was letzte Woche abgestimmt worden ist, gibt es eine flächendeckende Privatisierung im Fast-Track-Verfahren, also ein schnelles Privatisierungsverfahren, ein extra schnelles Privatisierungsverfahren, wo Grund und Boden, Häfen, Flughäfen, Elektrizität, Telekommunikation an die Deutsche Telekom, Flughäfen übrigens gerne an die Hochtief AG, Transportwesen und Wasser privatisiert werden sollen. Und all das auf einen Schlag. Wir haben gesehen, was das für die griechische Wirtschaft bedeutet. Eine Zahl nur, 65.000 mittelständische Unternehmen sind letztes Jahr pleite gegangen. Um es kurz zu machen, der Spiegel hat es geschrieben und aber auch die Berliner Zeitung, dass solche Sparprogramme auch Deutschland unregierbar machen würden. Was in Griechenland seit letztem Jahr durchgeführt wurde, hat meiner Meinung nach den Gesellschaftsvertrag aufgebrochen und kann nicht mehr den sozialen Frieden garantieren. Und so komme ich zur Bewegung. Wir haben seit einem Jahr viele Generalstreiks in Griechenland gesehen. Das habt ihr bestimmt verfolgt. Ich glaube in 13 Monaten 10 Generalstreiks. Dennoch hat das die Regierung kein Stück bewegt. Bis im Mai waren auch Gewerkschaften, die Linke, relativ demoralisiert, dass man nichts machen kann. Und die erste Hoffnung war diese neue Bewegung, die am 25. Mai auf den Plätzen Griechenlands gegangen ist und sich die Plätze angeeignet hat. Lesbina Koutsouba, die im Vorstand der Dienstleistungsgewerkschaft in Griechenland ist und vor 2 Wochen hier gesprochen hat, meint, das war das erste Mal, wo wir wieder Hoffnung hatten, das war das erste Mal, wo wir wieder Lächeln auf den Straßen gesehen haben. Was ist nun in Griechenland los? Seit Juni, seit 4 Wochen, sehen wir eine neuartige Bewegung in Griechenland. Und zwar eine Bewegung, die unter etwas anderen Vorzeichen funktioniert, als wir es gewohnt sind, als wir es auch in der Linken gewohnt sind. Sie ist inspiriert vom Tahrir Square und der Porta del Sol. Und seit über 4 Wochen besetzen jeden Tag Tausende und manchmal Hunderttausende die öffentlichen Plätze. Am 12. Juni waren 500.000 vor dem Sindarmaplatz, vor dem Parlament in Athen. Und anders als in Spanien würde ich sagen, dass diese Bewegung auch besser in der Gesellschaft verankert ist und mehr Bevölkerungsschichten umfasst. Ich möchte gleich einen Clip zeigen, einen Mobilisierungsclip, um einfach ein bisschen in Stimmung zu kommen, von was das eigentlich ist. Der Mobilisierungsclip für die 48 Stunden Protest, die letzte Woche stattgefunden haben. Letzte Woche war ein Höhepunkt, da man versucht hat, die Abstimmung für die neuen Hilfskredite mit einer Parlamentsumzählung, mit einem 48-stündigen Generalstreik zu verhindern. Es ist nicht gelungen, aber auch um das Happy End vorwegzunehmen, ich war auf dem Platz, ich war die ganze letzte Woche auf dem Platz, ich habe die ganze letzte Woche Interviews gemacht. Die Leute haben nicht das Gefühl, in der Niederlage zu sein, sondern machen fröhlich weiter, sind viel entschiedener noch als zuvor, was mich auch sehr erstaunt hat. Eine junge Grafikerin auf dem Platz meinte, und alle Interviews, die ich gemacht habe, hatten diesen Tenor. Sie sagen, wir erkennen diese Entscheidung nicht an und wir werden die neuen Gesetze nicht anwenden. Ich zeige den Mobilisierungsclip, den diese Bewegung auf dem Sindarmaplatz gemacht hat, um auf diese 48 Stunden eben zu mobilisieren.
Λεφτά υπάρχουν.
Τα φάγαμε όλοι μαζί.
Μας εξαπάτησαν. Μας υποτίμησαν. Νόμιζαν ότι κοιμόμαστε στον Ιφιάλη.
Mais on est complètement hypocrite.
Μα εμείς ξυπνήσαμε. Βρεθήκαμε στην Λαθή. Γνωριστήκαμε. Αρχίσαμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. ενωμένη, με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Τώρα μιλάμε εμείς και φοβούνται αυτοί. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να πληρώσουν όλοι όσοι μας έκλεψαν. Δεν θα φύγουμε αν δεν φύγουν όλοι όσοι μελετούν τη ζωή μας και καίνε το μέλλον μας. Ιούνιου, 48 ώρες στον δρόμο. Όλη η Ελλάδα στο Σύνταγμα. Το μεσοπρόθεσμο δεν θα περάσει.
Genau, das war ein erster Geschmack. Wie man auch auf dem Video sehen kann, ich erkenne da, also ich werde nicht versuchen, eine geschlossene Narration, eine geschlossene Analyse zu bringen von dieser Bewegung. Es ist viel zu schwer, es ist viel zu neu und auch viel zu komplex dafür. Ich werde versuchen, mit Dokumenten, so wie eben das, was wir gerade gesehen haben, und mit O-Tönen zu sprechen. Und wir können selber Lesarten sozusagen dafür finden. Diese Bewegung ist nicht eine Erfindung der Linke. Sie funktioniert etwas anders, wie ich gesehen habe, wie ich gesagt habe. Es ist, wenn man so will, eine originäre Volksbewegung, die sämtliche Bevölkerungsschichten umfasst. Der Durchschnittsgrieche, die Rentnerin, die Lehrerin, bis zu den Linken. Ich zeige dazu ein paar Fotos. Ich denke, das ist das Parlament, wer es noch nicht kennt. Das Transparent vor dem Parlament sagt direkte Demokratie. Das sind die Menschen hier nach argentinischem Vorbild mit Kochtöpfen rausgegangen. Wie man sieht, sehr unterschiedlich. So auch ungefähr, das meine ich ungefähr mit Volksbewegung. Das Cinemaplatz ist seit 4 Wochen sowas wie der Protestspaziergang von jedem geworden. Ja? Ich habe bei einer Fotoreporterin gewohnt und sie meinte, ja, meine Mutter und meine Kinder, die gehen da regelmäßig hin. Man geht hin, man beschimpft die Politiker mit den vulgärsten Schimpfworten, die man sich vorstellen kann. Also ich habe noch nie so oft das Wort Malaka in Verbindung mit dem Wort Parlament gehört. Man geht hin, um sich auszutoben. Und zwar gibt es da eine wahnsinnige Fluktuation. Ja. So ungefähr sieht es aus. Ich beobachte auch diese Bewegung, die in Griechenland auch gemacht wird, die ich zum ersten Mal in Tunesien gesehen habe, in der tunesischen Revolution. Ich denke, Bewegungen nehmen selbst unbewusst medial sich wahr und kopieren sich gegenseitig. Ah, das Bild, das sind die Galgen. Hier sieht man auf der rechten Seite Papandreou, Employee of the Year des International Monetary Fund, des IWFs. Es werden griechische, spanische, hier sieht man griechische und spanische, ein spanisches Transparent, weil man sich von der Puerta del Sol inspiriert war. Syrien kommt auch immer wieder vorbei. Es werden ägyptische Fahnen geschwenkt, argentinische, hier sieht man schön auch die Geistlichen auf der anderen Seite. Es werden spanische Fahnen geschwenkt. Ich habe die Leute, die die Fahnen, die verschiedenen Länder schwenken, interviewt, warum sie das machen. Bei der spanischen Fahne ist klar, sie haben dort eine Revolte angefangen. Wir waren inspiriert davon und symbolisch trage ich die Fahne, um die Nachricht rüberzubringen, dass es eigentlich ein ähnlicher Kampf ist, den wir führen. Die Frau mit der argentinischen Fahne meinte, Argentinien hat als erstes die Lösung gezeigt. Sie hat eine Schuldenstreichung erzwängt und nicht die Menschen für ihre Krise zahlen lassen. Und was Ägypten anbetrifft, ist klar, der Tahrir Square ist ein heroischer Kampf gewesen, hat eine Diktatur gestürzt und auch wir. Und er hat den Weg dafür geöffnet, dass wir auch unsere Regierung stürzen. Das Ganze hat einen Festivalcharakter. Also was wir sehen hier sind natürlich griechische Fahnen und Fahnen anderer Länder, aber wir sehen keine Parteifahnen und wir sehen auch keine Gewerkschaftsfahnen. Parteifahnen und Gewerkschaftsfahnen sind auf diesen Protesten verboten. Wenn jemand eine Parteifahne aufstellt, wird er gejagt. Man versucht, und auch jede Organisation wird in dem Sinne gejagt, man sagt, wir wollen keine Repräsentanten, wir sprechen für uns selbst. Und so sieht man eben andere Sachen als das, was man gewohnt ist. Das Ganze hat einen Happening-Charakter, wie ich gesagt habe. Man muss sich vorstellen, auch vor dem Sindermannplatz ist ein ständiges Camp mit ungefähr 100 Zelten. Und hier sieht man ein Cricket-Spiel, wo sich Pakistaner und Griechen die ganze Straße angeeignet haben, um ein antirassistisches Cricket-Spiel zusammenzuspielen. Konzerte finden ständig statt auf dem Platz. Hier sieht man ein Happening von einer Theatergruppe. Hier sieht man, am letzten Dienstag haben Tiger Lilies auf dem Platz gespielt und haben ein großes Konzert gegeben. Ich will damit ein bisschen Gefühl dafür geben, dass im Zentrum von der Sindermannplatz im Moment Normalität, wie wir sie kennen, auf eine Art ausgeschaltet ist und neue Bedingungen durch die Bewegung, neue Bedingungen des Alltags erzwängt worden sind. Das ist das Camp, einfach um auch wieder mal ein Bild zu geben, was da für Leute sind, das ist das Sekretariat, das ist alles selbst gemacht, natürlich. Das erste Hilfezelt, das Mediacenter, es gibt 28 Arbeitsgruppen, die Infrastruktur stellen für die Generalversammlungen, die jeden Abend stattfinden. Das ist ein Bild der Generalversammlungen. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Sache, die wir uns auch ganz lange als Linke, die ist uns einfach nicht eingefallen, sowas zu machen, dass man ein Bürgermikro auf den Platz stellt und dass jeder in der Versammlung sprechen kann, was er will. Das Rederecht wird ausgelost. Ich habe dazu den Politikwissenschaftler Seferiadis aus der Athener Universität befragt zur Natur dieser Bewegung und er meinte, das Neue daran ist, dass sich hier die Gemeinschaft als aktiver Träger angerufen fühlt, mit neuen Aktionsformen politische Gestaltung und Debatte selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, diese Bewegung ist nicht nur eine Bewegung, die protestiert, die negiert, die die Macht adressiert, sondern auch eine, die versucht, selber Ideen zu gestalten, selber Räume sich anzueignen und dort zum Beispiel in diesen Generalversammlungen werden tägliche Resolutionen abgegeben und gewählt unter Tausenden von Leuten. Ungefähr 7.000 bis 10.000 Leute nehmen daran jeden Tag teil. Und natürlich wird dadurch die Partizipation von Menschen ermöglicht, die sich sonst nie das Rederecht genommen hätten. Ich meine, was wir ja machen immer in unseren Demonstrationen ist, es gibt Reden und wir stellen sehr klar sicher, wer redet und wer nicht. Hier redet jeder, der das Glück hatte, sozusagen ausgelöst zu werden. So ähnlich sieht es dann aus. Man sieht hier mit im Hintergrund des Parlaments ein Mädchen reden, hier sieht man einen etwas älteren Herrn reden. So sieht das Ganze von oben aus und es gibt symbolisch, finde ich das sehr interessant, es gibt mittlerweile den Ausdruck, das obere Parlament, das ist das normale Parlament oder das Parlament, was wir kennen, und es gibt das untere Parlament. Ja? Das ist das Parlament der Leute. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiges Bild zu checken, dass seit 4 Wochen eine neue Öffentlichkeit vor dem Parlament steht und im Grunde das Parlament, das repräsentative Parlament, ständig herausfordert. Ja, von wer ist eigentlich die wichtigere Öffentlichkeit? Es ist eine zutiefst politisierte Bewegung, trotz der Negation von Organisations- und Gewerkschaftsfahnen. Man geht rum und hört nur Diskussionen. Das ist hier eins der, es ist ein Transparent-Duo, mit dem Hubschrauber. Ja, der Hubschrauber ist eine Referenz auf die argentinischen Präsidenten, die ständig das Land verlassen mussten. Und das ist die Vision der Leute auf dem Platz. Hubschrauber oben, unten steht eine schöne Nacht in Argentinien, wird eine schöne Nacht wie in Argentinien wird kommen und wir werden Hubschrauber sehen, wie er hier auch hier abhebt. Hier zum Beispiel steht kein Haus in den Händen eines Bankers, weil die Leute natürlich ihre Gefahr haben, ihre Häuser zu verlieren. Hier steht die ganze Transparentwand, man muss sich diese Transparentwände vorstellen, sie sind fest. Also sie gehen nicht weg, man bringt nicht das Transparente und dann macht man den Platz sauber, sondern sie sind seit 4 Wochen fest in diesem Raum. Ich finde es sehr wichtig, wie hier permanent Raum angeeignet wird. In dem Transparent steht, PIGS sind die Banken, nicht die Völker. Zum Beispiel hier ein schönes Transparent, auch für, wichtig für uns. Raus, die Troika raus aus Griechenland. Deutsche Telekom raus aus dem OTE, das ist der staatliche, das staatliche Telekommunikationsnetz, was jetzt, die Deutsche Telekom wird ihre Anteile erhöhen an diesem Netz und hat sich auch schon vor ein paar Monaten über die Löhne beschwert. Die Löhne wären zu hoch in Griechenland. Genau, noch ein paar Bilder von wie es hier aussieht. In diesem Transparenten steht zum Beispiel der berühmte Sindagma-Spruch, wir schulden nichts, wir verkaufen nichts, wir zahlen nichts. Das ist letzte Woche gewesen. Ich will kurz.
Wie bin ich in der Zeit?
Danke für die Frage. Du bist noch gut, 10 Minuten.
Das war jetzt 10 Minuten?
Du
hast noch 10. Ich habe noch 10. Oh. Okay. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich lese Dokumente. Um ein bisschen zu gucken, ich bin rumgegangen an dem Tag, wo das Sparpaket abgestimmt werden sollte und habe die ketzerische Frage gestellt, mein Gott, wollt ihr denn die Staatspleite? Warum steht ihr denn hier? Die wollen euch doch retten. Und habt ihr keine Gegenvorschläge? Was sind denn eure Gegenvorschläge? Und ich habe durchaus Gegenvorschläge gehört. Die waren durchgehend ungefähr so. Erstmal sagen die Leute, wir sind schon pleite. Also wir haben gar keine Angst vor der Staatspleite, denn uns gegenüber zum Beispiel ein 55-jähriger Lastwagenfahrer sagt, wir, die Bevölkerung, sind doch schon pleite, ich wurde seit 5 Monaten nicht bezahlt, auch der öffentliche Dienst verspätet die Lohnzahlungen, uns gegenüber wurde die Zahlungsunfähigkeit schon geklärt und die 49-Arbeitslose Latinaki Niki sagt, Angst vor der Pleite haben doch nur noch die internationalen Gläubiger. Das, was die Leute fordern, ist die Schuldenstreichung. Und zwar mit der Legitimation, dass die Schuld illegitim ist oder verabscheuungswürdig. Es gibt dieses Konzept, dass man sozusagen, es gibt die Forderung nach einer Kontrollkommission, von wem und wofür wird eigentlich geschuldet. Das wurde zum Beispiel in Ecuador so gemacht. Danach kann man erkennen, welche Schuld davon wirklich, welches Geld davon wirklich der Bevölkerung zugute kam und welches davon für Aufrüstung oder andere Dinge benutzt wurde, was nicht der Bevölkerung zugute kam. Und so kann man Schulden streichen. Wir können darüber sprechen, was das ist. Ein Schuldenaudit ist das Ganze. Und das ist das, was die Leute durchgehend auf dem Platz vorschlagen. Zum Beispiel die 40-jährige Anwältin sagt, ein großer Teil der Schuld ist illegitim oder verabscheuungswürdig. Das Geld wurde für Provisionen und Aufrüstung ausgegeben. Das habe ich nicht mit zu verantworten. Und wenn ich dann gesagt habe, ja okay, aber wenn wir jetzt pleite gehen, dann gibt es die Gefahr, dass wir aus der Eurozone treten. Auch das macht keinem Angst. Eine 52-jährige Ärztin sagt, beide meiner Kinder wurden letztes Jahr entlassen. Lieber mache ich mit der Drachme weiter und werde 2 Jahre lang nicht bezahlt. Aber das Land behält seine Souveränität und ich meine Würde. Das heißt, was ich gesehen habe daraus, ist, dass die Leute nicht mehr viel zu verlieren haben. Sie wollen keinen langsamen, über Jahre hinweg sozusagen währenden Tod unter einer Schuld, sondern sie wollen die Schuldenstreichung erzwingen. Und sind da auch sehr informiert, hatte ich das Gefühl. Wichtig war auch dafür ein Dokumentarfilm, der gedreht wurde, namens Debtocracy. Den gibt es im Netz überall zu sehen. Das war ein Film, der in der ganzen, der von Millionen von Leuten in Griechenland gesehen wurde. Und vielleicht noch ein paar Worte von wie sich die Bewegung ausdrückt, um einfach auch so ein bisschen den Tenor mitzubekommen. Es heißt, in dem Dokument Wer sind wir? Heißt es, wir sind einfache Menschen, wir sind wie ihr, Menschen, die jeden Morgen studieren, arbeiten oder Arbeit finden gehen, Menschen, die Familie und Freunde haben. Einige von uns sind progressiv, andere konservativ, einige haben Glaubenswerte und andere nicht. Einige haben eine bestimmte Ideologie und andere sind unpolitisch. Aber alle von uns sind über die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen, die um uns geschehen, beunruhigt und wütend. Über die Korruption der Politiker, der Geschäftsleute und Bankiers, darüber, dass sich die einfachen Menschen hilflos fühlen. Und was diese Bewegung, das haben wir gesehen, auch fordert, ist direkte Demokratie. Was das auch immer heißt, aber das ist auf den Fahnen geschrieben. Ich werde einfach nur noch den Absatz zur Demokratie vorlesen in diesem Manifest von Wer sind wir? Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Griechisch Demokratia von Demos Volk und Kratia Herrschaft Kratie. Und das sollte geschehen. Stattdessen wissen wir alle, dass unser politisches System uns nicht einmal zuhören will. Dessen Aufgabe wäre es, unsere Stimme in nationale und internationale Institutionsorgane zu übertragen, die Teilnahme der Bürger durch Kanäle zu erleichtern, zugunsten der ganzen Gesellschaft zu wirken und nicht zugunsten der Reichen, die uns zur Last fallen, die nur den Befehlen der großen finanziellen Interessen folgen, die uns Diktatur und die parteiliche Vorherrschaft auferlegt haben. Ungefähr so ist etwas gebrochenes Deutsch, aber ist auch schön. Ja, so ungefähr. Das mit der direkten Demokratie wird erprobt auf dem Platz, auf, in dieser Selbstorganisation, die sich dort entwickelt hat. Was es eben genau heißt, ist nur in Umrissen zu denken, was aber die Leute sagen. Und zum Beispiel Andreas, einfach ein Familienvater, der jeden Tag dort ist, meinte zu mir, dass er eine tiefe Krise in der Demokratie sieht, dass es keine Durchlässigkeit mehr gibt zwischen der Bevölkerung und den Entscheidungen des Parlaments. Es gibt keine Rückkopplung. Und was man will, ist eine größere Partizipation, eine größere Durchlässigkeit. Und das Bild, was die Griechen haben, also das sozusagen die Imagination, die sie haben, ist die alte Agora. Die Griechen lernen das in der Schule noch und nöcher, müssen es mehrmals auswendig lernen. Und es geht um diese erste Öffentlichkeit, in der Demokratie direkt untereinander auf einem Platz ausgehandelt wurde. Und das ist dieses sehr weite Ideal. Wichtig ist aber zu wissen, dass 85% der Menschen in Griechenland gegen das Memorandum sind und 70% der Menschen mit dieser Bewegung der Empörten, ich glaube, ich habe nicht gesagt, dass es Bewegung der Empörten heißt. Das heißt, es ist eine ganz klare Mehrheit gegen das Memorandum und gegen die Empörten, aber man sieht nicht, dass die Regierung sich bewegt. Ich komme jetzt auf die letzte Woche. So ungefähr sah die letzte Woche in Griechenland aus. Oder so. Letzte Woche wurde durch diese Bewegung erstmal in den Gewerkschaften ein 48-stündiger Generalstreik erzwungen. Also ohne diese Bewegung hätten wir nicht den 48-stündigen Generalstreik gesehen. Das ist wichtig auch für die Diskussion über die Rolle der Gewerkschaften da drin. Das wurde durchgeboxt. Es wurden verschiedene Dinge durchgeboxt, zum Beispiel, dass obwohl alle anderen streiken, die Metro offen bleibt, damit die Leute zur Demonstration kommen können. Das ist ungefähr der Einfluss der Bewegung. Ich möchte sagen, das ist sozusagen auch Entscheidungen der Gewerkschaften mit beeinflussen. Gleichzeitig sollte eine Parlamentsumzingelung stattfinden, um die Abgeordneten nicht ins Parlament reinkommen zu lassen. Das hat nicht geklappt, vor allem, weil seit ungefähr 13 Uhr am Dienstag die ersten Tränengasgranatenbomben fielen. Ich möchte kurzes Video zeigen, auch nur ein Stück. Einfach um zu sagen, da waren ungefähr 20.000 bis 50.000 Leute auf den Plätzen, die ständig in Tränengas gebombt wurden. Sie hatten schon ihre Masken dabei oder wie man sieht, haben sich versucht zu schützen. Ich lasse das mal laufen und vielleicht kommentiere ich das. Mhm.
Das ist der erste Tag, das ist ein eher glimpflicher Tag gewesen. Es gab verschiedene, ja, kann ich nicht gleichzeitig reden. Es gab verschiedene Deeskalationstechniken, man sieht so ein bisschen, wie es hier abgeht. Geistliche, die auch weglaufen. So, zu den Deeskalationstechniken, also die Polizei versucht immer wieder den Platz zu nehmen, das ist der Punkt. Das war am Dienstag und am Dienstag ist noch gelungen, durch dieses Klatschen, durch das Tanzen, durch immer mehrere Musik, die ständig über Lautsprecher gelaufen ist, traditionelle Musik, wie man im Hintergrund hört, immer wieder die Polizei davon zu überzeugen, dass man ihm nichts Böses will, einfach nur den Platz sich aneignen will. Wir produzieren uns nicht, steht hier. Es gab Samba-Gruppen, wo man versucht hat, mit Samba-Gruppen sozusagen ja, immer wieder einen Boden zu gewinnen. Das hat auch ganz gut geklappt, wenn sich hier zum Beispiel jemand. Trotzdem gab es eine Auseinandersetzung um den Platz herum. Und schließlich diese Ketten, das sind die Samba-Gruppen, mit denen man auch die Polizisten sozusagen musikalisch eingedroschen hat. Und so haben wir den Platz am Dienstag verteidigt und konnten drauf bleiben. Ich sage das deswegen, also Dienstag war noch ein schöner Tag. Wir haben den Platz danach sauber gemacht in einem peniblen Verfahren. Ich habe sowas noch nie gesehen, wo ungefähr 1000 Leute mit kleinen Wasserflaschen den Platz von Tränengas sauber gemacht haben, damit danach sich alle hinsetzen können und der nächsten Generalversammlung beiwohnen können. Es hat ein großes Konzert stattgefunden. Später in der Nacht, während das Konzert stattgefunden hat, fielen wieder Tränengasbomben um den Platz herum. Und ich sah Leute, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, die mit Gasmasken traditionelle Tänze in den Platz getanzt haben, um einfach auch durchzuhalten und den Platz zu halten. Es gab, muss man dazu sagen, keine koordinierte Strategie von wann und warum man Steine schmeißt, was auch, denke ich, für unsere Seite sozusagen uns die Kontrolle auch gekostet hat. Aber eigentlich, sage ich im Moment, es war der Plan von Anfang an, sozusagen die Versammlung aufzulösen, und zwar am Mittwoch, und interessanterweise, und ich finde die Gleichzeitigkeit sehr interessant, genau als es anfing, um die Abstimmung zu gehen, als man sozusagen im Parlament abstimmen musste, genau in der Zeit hat die Offensive angefangen, um praktisch, und diese Bilder habe ich auch nirgendwo in den Medien gesehen, alle Leute aus dem Platz zu fegen. Da war es ungefähr so. Das ist Ganze ging über Stunden. Also es gab keine einzelne Minute, wo nicht die Rettungswagen gelaufen sind. Hier sieht man einige verletzte Morgen. Es gab 500 Leute im Krankenhaus mit Atemproblemen und 90 Verletzte in den letzten Wochen. Hier sieht man die Landerleber. Und das ist jetzt der endgültige Säuberungsprozess, wie Sie es sozusagen platt gemacht haben. Noch einige Fakten dazu, weil es wichtig ist, weil es nicht in der Presse hier kam, weil wir nur von Randale gehört haben. Die Lehrergewerkschaft, das Ganze ist weitergegangen, also auf dem Zinderbachplatz. Die Lehrergewerkschaft wurde mit 10 Tränengasbomben angegriffen. Wie gesagt, 500 Menschen mit Atembeschwerden und 90 verletzt im Krankenhaus. Es gab Amnesty International, hat das Vorfahren extrem scharf angeklagt. Sogar der Chef der Opposition, der Konservativen, Samaras, hat von Parakratos gesprochen, also von einem Staat, der sich paramilitärischer Apparate bedient, um mit der Bevölkerung fertig zu werden. Es gibt Videos, die die Zusammenarbeit der Polizei mit Provokateuren belegen. Ich zeige das jetzt alles, um euch nicht zu ermüden, sondern um klarzumachen, dass das, was in Griechenland passiert, uns ihnen nicht in Ruhe lassen wird. Wir werden diese Szenen weitersehen und wir werden uns weiterhin damit beschäftigen müssen. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Mhm.
Herzlichen Dank, Margarita. Eine Frage hätte ich noch. Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass obwohl dieser Platz erstmal verloren gegangen ist und auch die Abstimmung im Parlament für dieses Kürzungspaket ausgefallen ist, das von der Bewegung nicht als Niederlage aufgefasst wurde, sondern gesagt wird, es geht weiter. Und warum ist das so, beziehungsweise was ist die tatsächliche Perspektive? Gibt es da einen Plan oder einfach erstmal den Willen weiterzudrängen?
Ja, zu meinem Erstaunen, also nach solchen Szenen könnte man denken, man ist demoralisiert. Zu meinem Erstaunen war am Donnerstagabend alle Leute wieder auf dem Platz. Es war die größte Generalversammlung, die seit Wochen dort stattgefunden hat. Ich habe Interviews auf dem Platz wieder gemacht, bin umgegangen, was ist euer Kommentar? Und der Kommentar war durchgehend, ich mache weiter, wir gehen nicht, bis die gehen, wir werden das Gesetz nicht anwenden. Und ich glaube, die Bewegung ist weiter. Ja, also es gibt eine tiefe politische Legitimationskrise des Parlamentarismus. Die Bewegung glaubt nicht, dass die Entscheidungen des Parlaments für sie wichtig sind. Sie sucht nach etwas, was weitergeht als das. Und deswegen sind sie nicht nur darauf angewiesen, was abgestimmt wird.
Ja, herzlichen Dank. So, nun habt ihr das Wort, haben Sie das Wort für Fragen, Kommentare, Kritik, andere Meinungen, entweder an Stefan Kaufmann oder an Margarita Zungu. Genau, bitte ganz deutlich aufzeigen, weil wir hier so ein bisschen geblendet werden und am besten dann zu dem Mikro nach vorne kommen. Genau, erstmal hier und dann kommst du vielleicht vor. Ist das Mikro nicht angeschaltet?
1, 1, 1, 1, 1, 1. laut genug? Also es ist eingeschaltet. Ja. Ich weiß nur nicht, ob es laut genug ist.
Kann man das Mikro vielleicht noch etwas lauter stellen? Ja, vielleicht fängst du einfach schon mal an.
Ich wollte sozusagen nach der Klassenzusammensetzung fragen, weil ja auch in den Medien berichtet wurde, es wären sehr viele aus der Mittelschicht dabei jetzt bei den Demonstrationen. Und es wurde auch gemeldet, quasi, dass Rechte die Gewalt eröffnet hätten. Und das kam jetzt eben in dem Vortrag, da wurde das nicht genannt. Dann ist die Frage, wie kommen so bürgerliche Medien wie der ARD dazu, das zu behaupten, wenn es nicht stimmt. Also da habe ich das in den Nachrichten gehört. Das war im Grunde jetzt meine Frage. Es kommt dann später nochmal eine, aber ich will jetzt anderen die Möglichkeit geben zu fragen.
Genau, ich nehme jetzt noch eine weitere erstmal hinzu.
Ja, ich würde gerne was zum Stefan Kaufmann sagen, zu deiner Darstellung vorweg. Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, wie konservative Presse über Griechenland herfällt. Und ich bin auch nicht einverstanden oder ich finde auch nicht gut, was die Troika an Sanierungskonzept für Griechenland ausgearbeitet hat. Das ist mal vorweg. Aber ich glaube, dass in deiner Darstellung das schon ein bisschen sehr beschönigend war. Zumindest hast du es nicht so gut für meine Begriffe ausgeführt, was in Griechenland eigentlich im Argen liegt. Nämlich, dass wohl die Steuermoral durchweg und wohl nicht nur bei den Reichen, aber ziemlich schlecht sein soll, sodass die Steuern nicht eingetrieben werden können oder eingetrieben werden. Dass die Arbeitslöhne vielleicht absolut nicht sehr hoch sind, aber dass in den letzten Jahren immer sie über der Inflationsrate lagen, was wohl ein Problem der EU insgesamt ist, dass die Lohnsteigerungen in Griechenland immer viel, viel höher sind, als sie bei uns leider in Deutschland sind. Also bei uns müssten sie eigentlich viel, viel höher sein, weil wir viel, viel wettbewerbsfähiger sind. Ich finde, das sollten wir noch ansprechen. Und vielleicht sollten wir auch was zu Militärausgaben, sondern zu Konsumausgaben des Staates insgesamt sagen. Und vielleicht darf ich noch kurz darauf hinweisen, es gibt ein wunderschönes Paper von dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Da haben Wissenschaftler sich damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich eine bessere Variante wäre, um Griechenland wieder auf die Beine zu helfen. Da gibt es so drei Punkte. Man sollte erstmal sagen, wir garantieren auf jeden Fall alle Schulden. Das zweite wäre gewesen, wir führen Eurobonds ein. Und das dritte war, glaube ich, wir müssen insgesamt darüber Abstimmungen in der Union für der Wirtschaftspolitik müssen wir reden. Und man könnte dann die Gläubiger, die man ja nicht belasten möchte, die kann man nicht damit belasten, dass man sagt, wir ziehen die jetzt bei einer Umschuldung mit hinein, weil dann wirklich der Finanzmarkt crasht und den brauchen wir leider alle, sondern wir erheben Vermögenssteuer, wir erhöhen Einkommensteuer, wir erheben internationale Transaktionssteuer oder wo immer, Europa heute Finanztransaktionssteuer und auch die Abschlagssteuer erhöhen wir. Da mit diesem Konzept, und da bin ich Ihnen echt dankbar, weil ich Ihnen gerne super erkläre, das kann man im Internet nachlesen, wäre das alles viel besser da drin. Danke.
Stefan, möchtest du erstmal anfangen?
Ich hab da ganz gegen. Klar, die Steuermoral ist schlecht, die Grundstückkosten sind stärker gestiegen als in anderen Ländern, Militärausgaben waren auch relativ hoch, alles Sachen. Ich meine, ich wollte ja auch nicht sagen, was meinte ich mit, es ist ja kein Zufall, dass dieses Land in der Krise gekommen ist, also dass dieses Land in der Krise ist. Andererseits, also mit dem ganzen ersten Abteilung wollte ich nochmal sagen, so einfach ist es nicht, dass sie einfach nur faul sind, dass sie einen aufgeblähten Staat haben und so weiter. Zufall ist es nicht, dass sie in die Krise geraten sind, das ist klar, irgendwas muss da schieflaufen. Nur, was heißt denn hier schieflaufen? Es ist doch ewig so gegangen. Steuermoral ist ja nicht erst seit letztem Jahr schlecht. Militärausgaben auch nicht. Grundstückkosten steigen schon lange. So, auf den Punkt wollte ich hinaus. Dass das jetzt ausgebrochen ist, ist ein Moment der Spekulation an den Finanzmärkten, hat natürlich seine solide Grundlage darin, dass dieses Land relativ zu anderen tatsächlich schlecht dasteht. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass das nur ein Problem geworden ist vor dem Hintergrund der Situation der Weltfinanzmärkte, nämlich dass die Staaten weltweit im Zuge der Wirtschaftskrise und der Weltfinanzkrise massenhaft halt neue Kredite aufgenommen haben und dass dadurch eine neue Sortierung stattgefunden hat. Also die Finanzmärkte haben quasi die Staaten neu sortiert und haben sich angeguckt, wer ist denn hier noch halbwegs oder wer ist denn hier am solidesten oder umgekehrt, wer ist denn hier am unsolidesten? Man hat es Griechenland getroffen. Also aber eigentlich wollte ich damit sagen, notwendig war diese Krise nicht, aber im Zufall war sie eben auch nicht klar. Und die standen relativ zu anderen, standen sie nicht so gut da. Und die IMK-Studie, ja klar, die haben auch, also dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Was die da sagen. Insbesondere fand ich das sehr interessant, dass den Punkt, den du zum Schluss gemacht hast, dass sie sagen, weil die große Frage nämlich ist ja immer Gläubige beteiligen, wie kriegt man die Banken ins Boot, dass die auch was zur Krise zahlen, dann stellen sich die EU und der IWF diesen großen Problem, sehen das große Problem darin, wie kriegt man einen Schuldenschnitt hin, der keiner ist, weil es dafür, die Finanzmärkte dürfen nicht belastet werden und verbauen dadurch jede Diskussion über Alternativvarianten, wie man die Finanzmärkte, die Geldgeber zur Kasse bitten könnte, nämlich bei der Finanztransaktionssteuer, Vermögenssteuer und so weiter.
An dem Punkt würde ich doch mal ganz kurz gerne nachhaken, weil also die Strategie dieses Kulturforschungsinstituts der Böttcher Stiftung zu sagen, nicht zu sagen, man braucht einen Schuldenerlass, sondern man braucht eine andere Besteuerung, man braucht Wachstumsimpulse, dann kommt man aus der Krise raus. Aber da gibt es einen gewissen Widerspruch zwischen der Forderung, die Margarita gerade referiert hat, mit dem Schuldenaudit. Vielleicht sagst du mal ganz kurz was zu dem Punkt, dass es da einen gewissen Widerspruch gibt.
Ich hätte das nicht ganz verstanden. Du meinst, dass die Demonstranten alle sagen, wenn die Schulden jetzt gestrichen? Ja.
Also eine Forderung ist ja nach einem Schuldenaudit auf Seiten der Protestierenden und das würde einen Schuldenerlass mit sich ziehen. Und das, was derjenige die Frage gerade vorgestellt hat, war ja die Strategie des Konjunkturforschungsinstituts der Böttcher Stiftung, was eben eine andere Strategie ist. Also über Wachstumsimpulse, höhere Besteuerung, niedrigere Zinsen aus der Krise rauszukommen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es da unterschiedliche Strategien gibt. Und vielleicht sagst du noch ganz kurz, wie du das siehst.
Na, mit dem Schuldenaudit legt natürlich aus Sicht der Wirtschaft oder Finanzmärkte einen sachfremden Maßstab an die Schulden an, nämlich welche sind legitim und welche nicht. Das interessiert die erstmal nicht, die gucken nur, werden die alle pünktlich bezahlt. Und je nachdem, ob und wie stark, also ob sie pünktlich bezahlt werden, so kreditwürdig ist Griechenland da. Mit der Frage, die große Frage ist ja, wäre Griechenland besser dran, wenn man ihnen die Schulden streichen würde? Und die ist so eindeutig nicht zu beantworten. Man kann keinesfalls sagen, dass Griechenland auf jeden Fall besser dran wäre, wenn die Schulden gestrichen würden. Meine Vermutung ist, dass Griechenland so lange von der EU abgeschirmt wird mit staatlichen Krediten, bis es im Jahr 2014 dann auch pleite gehen darf. Im Jahr 2014 wird es einen Schuldenschnitt geben. Griechenland fragt sich ja wahrscheinlich, warum nicht heute schon, das wäre auch schön. Dann gibt es halt die berühmte Grund, weil andere EU-Staaten und dann andere Euro-Staaten angesteckt werden könnten. Ich glaube, dass Griechenland im Moment einem Schuldenschnitt nicht zustimmt, weil es sich davon erhofft, dass wenn es 2014 an Pleite geht, dass eine kontrollierte Pleite ist, bei der sie die Unterstützung der Euro-Staaten haben, zum Beispiel in der Form von, dass Griechenland sagt, wir streichen 60% unserer Schulden, aber der Rest zum Beispiel wird von der Eurozone garantiert.
Wieso 2014?
Weil das neue Rettungspaket jetzt bis 2014 geben soll.
Okay. Margarita, es gab eine Frage an dich, und zwar zur Klassenzusammensetzung der Bewegung, zur Frage, inwieweit faschistische Kräfte eine Rolle spielen. Bitte.
Ja, also man versucht immer diese Parallele zwischen Stuttgart 21 und dem, was gerade in Griechenland passiert, ist eine falsche Parallele. Auf der Straße ist jeder, soll man sagen, jeder. Ich habe vor allem erstaunlich viele sehr arme Leute gesehen, die ich normalerweise auf Demonstrationen, Protestierer und Leute, die sehr bewusst auf die Straße gehen, nicht sehe. Ich habe sehr arme Rentner gesehen, ich habe wirklich Arbeitslose gesehen, die Leute, die nicht aus ihren Häusern gegangen wären. Ich würde es eher vergleichen mit den Hartz-IV-Protesten hier. Das ist sozusagen das, was ich an Klassenzusammensetzung sehe. Mit allen Mittelständlern, die man sich noch vorstellen kann. Ich habe Lehrerinnen getroffen, Übersetzerinnen etc., Architektinnen, Anwältinnen, wie ich gesagt habe. Aber ich würde sagen, es ist der Durchschnitt der Bevölkerung, die dort repräsentiert und mischt sich miteinander. Das andere, klar, es ist eine Volksbewegung und die hat Widersprüche. Und dort rechte Kräfte haben auch was gegen das Memorandum oder möchten was gegen das Memorandum haben. Die eigentlichen Faschisten, die Leute von der CRG, sind nicht so gerne auf dem Platz, kommen einfach auf den Platz, um zu provozieren, sind aber eigentlich gerne da, wo sie die Migranten pogrommäßig lynchen in Agios-Pategelimonas. Das andere Element ist die griechische Fahne. Die griechische Fahne und der Nationalstolz. Der Nationalstolz hat zu tun, und ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie, ich will es nicht reinwaschen, es ist sehr widersprüchlich, was dort auf der Straße passiert. Aber der Nationalstolz hat vor allem zu tun mit der Forderung nach Souveränität gegenüber ausländischen Kräften. Also ich habe ja gesagt, die Privatisierungswelle betrifft jeden staatlichen Sektor und soll ja vor allem an ausländische Investoren gehen. Selbst die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, dass Griechenland ihre Souveränität einbüßt. Und das ist natürlich der Reflex, der nächste Reflex ist das, was traditionellerweise nationale Befreiungsbewegungen tun, gegenüber den Kolonialmächten, und zwar die eigene Fahne hochzuschwenken. Und es gibt auch Wähler der nationalistischen Partei Laos unter den Leuten, die da mal. Und das Ganze ist ein Kampf unter ihnen, in welche Richtung es geht.
Weitere Fragen, Kommentare? Genau, Markus zuerst und dann Nikos.
Also, wenn so eine Protestbewegung so breit aufgestellt ist, wie du erzählst, dann stellt sich mir die Frage, ob es da, also so andersrum, ist die Polizei der natürliche Feind dieser Bewegung? Oder gibt es da Anknüpfungspunkte, gibt es da Sollbruchstellen in polizeilichen Gehorsam? Müssen wir irgendwann in der Zukunft mit einem EU-Polizeieinsatz oder zuerst mit einem Militäreinsatz in Griechenland und wenn es da eben auch Anknüpfungspunkte gibt und der Gehorsam wackelt mit einem europäischen Polizeieinsatz oder ähnlichen Rechten, um dieser Bewegung Herr zu werden?
Also ich möchte ein paar Sachen so kommentieren. Erst das Verhältnis der großen Teils der griechischen Bevölkerung dem Staat gegenüber. Das ist so, dass der Staat den Griechen fremd war von Anfang an. Wir haben also, ja, dieses Volk hat diesen Staat nicht ausgewählt. Wenn jemand die Geschichte Griechenlands ein bisschen kennt, ständig mit Angriffen, mit Eingriffen von fremden Mächten, die Briten, die Deutschen, USA und so weiter, haben immer den Weg, den wir ausgewählt haben, haben sie wieder immer verhindert mit Könige, Diktaturen, Zwangseintritt Griechenlands in Kriege, in den Ersten Weltkrieg und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Wir vertrauen unseren Staat nicht. Und da wir den Staat, die politische Macht und den Staatsapparatus für klarer halten, dann ist für uns legitim, dass wir unsere Steuern nicht bezahlen. Wir geben kein Geld den Räuber ein. Das ist eins. Es gibt viele Sachen. Also bis vor einigen Jahren in Deutschland, bis vor einem Jahr, ich war hier sehr froh in Berlin, dass ich Grieche war, waren so in der Regel was Schönes, was Gutes, die Leute haben so, die waren also gut drauf, was ich gesagt habe, ich bin Grieche. Seit einem Jahr, mit dem ganzen so wie die Medienberichten und so weiter, ich fühle mich ein bisschen, ich habe eine Feindlichkeit oft gespürt, Blicke, ein Rassismus. Ich lese die Medien, ich kriege oft Wutanfälle, wenn ich die Medien lese. Und dann, also diese rassistische Einstellung, die Griechen, die Deutschen, die bringen mir im Kopf Vergleiche, die mein Großvater gemacht hat. Mein Großvater war ein Partisan. Er hat gekämpft gegen die Wehrmacht. Und dann meine nationale Identität wird verstärkt. Und ich gebe mir Mühe, um zu denken, nein, sind nicht alle Deutsche gleich. Es muss manche geben, die nicht so sind. Und ich gebe mir Mühe. Ich setze meine ganze rassistische Kenntnisse ein, damit ich nicht ausraste und sage, okay, ihr wollt mein Land auskaufen, kommt. Und da würden wir, keine Ahnung, dann haben wir, keine Ahnung, zum Beispiel der Vorherige hat gesagt über EU-Einsatz von Polizei oder Armee, das wäre Krieg bedeuten. Und das wäre ganz, ganz schlimm. Ich denke, dass die Sache heute nicht so weit gehen. Ich denke, dass langsam in Griechenland bildet sich eine Antwort. Diese Antwort heißt erstens, wir brauchen eine neue Regierung, wir brauchen eine neue Wahl. Diese Regierung ist unlegitimiert, ist delegitimiert. Wir brauchen eine neue Wahl. Wir brauchen eine neue Regierung, die erstens keine Schulden mehr bezahlt. Dann wir brauchen unsere Schulden kontrollieren, ob es legal ist oder nicht. Dann müssen wir die Schulden streichen. Und dazu, ich würde sagen, wir müssen raus aus dem Euro austreten, raus aus der EU, genauso wie die Länder in Lateinamerika gemacht haben, unseren eigenen neuen Weg durch die Armut, aber mit der Würde und mit der Kontrolle, die die Bevölkerung haben muss. Unsere Souveränität ist unverhandelbar. Wir verhandeln nicht unsere Souveränität. Und wenn das angegriffen wird, dann werden wir die Antwort geben. Und was letztes, unsere Fahne, die griechische Fahne hat 9 Streifen, die sind 9 Silben und die Silben bedeuten Freiheit oder Tod.
Margareta, möchtest du erstmal auf die erste Frage eingehen, wenn du möchtest?
Ja.
Anknüpfungspunkte mit der Polizei. Nein, die Polizei ist natürlich nicht der natürliche Gegner, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was wir gesehen haben. Es ist nicht mehr nur der Gegner einiger weniger Autonomer, sondern die Leute erfahren selbst auf ihrem eigenen Leib, was Polizei bedeutet. Die Polizeigewerkschaft hat auch an die Generalversammlung eine Bitte ausgesprochen, dass sich die Generalversammlung für die Gewerkschaft, also eine Resolution für die Polizeigewerkschaft abstimmt, was die Generalversammlung nicht gemacht hat. Und die Polizeigewerkschaft hat mehrmals Adressierungen ans Parlament gemacht und an die Regierung gemacht, dass sie nicht diejenigen sein können, die Tatsache ausbaden, dass durch die Sparprogramme der soziale Frieden gekündigt wird in Griechenland. Also es ist ganz klar eine Rolle eines Boxsacks. Ja? Sie fühlen sich wie ein Boxsack. Ich hätte jetzt noch was anderes.
Es wurde ja die Frage des deutschen Chauvinismus nochmal aufgeworfen. Stefan, vielleicht möchtest du noch kurz was sagen zu den Strategien der Bundesregierung und warum sie exakt diesen Kurs im Moment verfolgt.
Ich würde gerne mal zu unseren Strategien kommen von unten, ja, wenn das irgendwann möglich wäre.
Das ist ganz bestimmt möglich, genau.
Aber ich würde dann
genau. Du stehst ja schon da, vielleicht noch ganz kurz, Stefan, und dann.
Ja gut, nochmal kurz zu den deutschen Strategien, es geht relativ kurz. Auf der einen Seite weiß man ja immer, was macht die Bundesregierung da eigentlich, die verfügt ein Sparpaket, ist ja im Wesentlichen die deutsche Regierung, die verfügt ein Sparpaket nach dem anderen auf dieses Land. Alle sogar bürgerlichste Ökonomen sagen, dieses Land wird kaputt gespart, so funktioniert das alles nicht. Sieht man ja auch, es muss ein zweites Hilfspaket für das Land abermals kreditieren. Fragt man sich, was macht die Bundesregierung da eigentlich? Hat die keine Ökonomen, die hier sagen, das funktioniert so nicht, das läuft doch so nicht? Würde ich sagen, was der deutsche Standpunkt ist, auch dann ist auf der einen Seite natürlich Griechenland abschirmen, damit die Krise nicht auf die gesamte Eurozone sich ausbreitet. Es gibt einen zweiten Punkt, und der ist für Deutschland wichtig, bezüglich Deutschlands Chauvinismus. Für Deutschland ist diese Krise, wie die meisten Krisen, ist eben auch eine Chance. Und das sieht man im Moment, es gibt die ganze Griechenland- bzw. Euro-Krise ist eigentlich gekennzeichnet intern von einem Machtkampf. Der Machtkampf geht im Wesentlichen Deutschland gegen Frankreich, in dem Deutschland immer wieder androht, Hilfe zu verweigern, androht, den IWF nicht mit reinzulassen, androht, weniger Geld zu geben, vielleicht doch keinen Euro-Rettungsschirm einzurichten und so weiter, immer wieder klarstellt, zumindest versucht das die Bundesregierung, dass sie das Geld gibt und dass sie deswegen dann eben auch zu entscheiden hat, was in der Eurozone läuft. Ich meine, gestern gab es in einer Zeitung den Titel Griechenland kriegt Geld gegen Souveränitätsverzicht, genau darum geht es. Das ist meiner Ansicht nach das Ziel der Bundesregierung, Souveränitätsverzicht für andere Leute. Es ist letztlich, diese Krise ist abermals eine Chance für die Bundesregierung klarzustellen, wer zahlt, schafft an. Und Souveränitätsverzicht für alle anderen Länder bedeutet dann eben, dass es letztlich auf ein idealerweise deutsches Europa hinausläuft. Ich glaube, dass für diese Strategie ist die Krise auf jeden Fall eine Möglichkeit, die die Bundesregierung versucht zu nutzen.
So, bitte.
Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Anknüpfungspunkt. Also ich schaue mir auch sozusagen die Berliner Politik an, beziehungsweise auch so diesen Rassismus da jetzt Sabazin, ist der neue Polizeipräsident, alles das, was sozusagen an Hetze läuft seitens des Innensenats, auch Innenministers. Im Grunde ist das jetzt eine Situation, wo wir insbesondere auch handeln müssen, auch für uns selbst, aber dann quasi im europäischen Zusammenhang. Und ich war jetzt an diesem Wochenende auf dem Treffen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, halt auch mit griechischen Teilnehmern. Und da ging es auch nochmal um die Frage der menschlichen Würde und dieses Vorwurfs der Faulheit. Und ich denke, wir leben halt, oder sagen wir, die Krise, die hat ja damit begonnen, mit der mikroelektronischen Revolution, dass also die Produktivkräfte so weit entwickelt wurden, dass immer mehr Arbeitskräfte entlassen wurden und dass es zur Kapitalakkumulation kam, woraufhin sich sozusagen die Spekulationsblase noch mehr aufgebläht hat. Jetzt ist meine Idee, um eine praktische Lösung zu finden, dass wir uns in Bewegung setzen mit den Empörten, nach Griechenland fahren und dann mit denen zusammen quasi nach Deutschland, um dann mal was zu versuchen, was im Herbst geplant war, eine Belagerung des Reichstages. Das sollte angedacht werden und ich bin auch bereit, das morgen nochmal einzubringen, sowohl in der Assemblée als auch in Veranstaltungen.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Also ich sehe jetzt noch ungefähr 5 Meldungen. Dann nehme ich jetzt erstmal noch eine weitere dran. Bitte schön.
Wo ist mir das eingefallen? Das ist, glaube ich, vor 2 Jahren, als wir Notwehr wollten waren oder so, ist denn immer das Tränengas ausgegangen. Meines Wissens nach, oder fast ausgegangen, meines Wissens nach ist das deutsche Produktion gewesen. Und die kam mit der Lieferung nicht mehr nach. Nur mal um den Zusammenhang darzustellen, wie Deutschland eigentlich drin hängt. Das andere, ich erinnere mich auch, dass die Polizeiausrüstung und Ausbildung, die Taktik bei Demonstrationen Vorbildcharakter von Deutschland hatte, dass man hier mit autonomen Gruppen ausprobiert hat oder an Erfahrung hat, in Bekämpfung von Demonstrationen, das hat man dort versucht anzuwenden. Und dann hätte ich eine Frage an ich hätte eine Frage, man hat ja gesehen, dass die relativ schutzlos auf eine Weise waren, als dann die Polizei die Entscheidung getroffen hat, zuzuschlagen. Und ob da in dieser breiten Bewegung sozusagen auch die Frage von Schutz und Gegenwehr diskutiert wird, man weiß ja zumindest, dass die anarchistische Szene dort in Griechenland sehr stark ist. Und dann noch ein perspektivischer Ausblick, hier ist ein ähnlicher Ansatz geplant, also 3.9., das ist September, Mietendemo, wo die sozusagen außerparlamentarisch gesetzt werden sollen, dass wir alle eingeladen, vielleicht sich dran beteiligen.
Dankeschön. Jetzt nehme ich noch einen dritten Punkt dazu. Stefan, ganz hinten. Komm so schnell nach vorne.
Ja, Stefan Lindner, wieder Alexis von ATTAC. Ich wollte noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, dass Griechenland, also erstmal, ihr seid gar nicht die Vorreiter in Europa, es gibt ein kleines Land in Osteuropa, Lettland, das hat das Ganze auch schon vorgemacht und ist zwei Jahre vorher mit diesem Hackfleischwolf gedreht worden, mit, ich glaube, 25% einbrechender Wirtschaft. Und letztens ist ein Präsident im Parlament gewählt worden, der war vorher Banker, weil im Prinzip das ganze Parlament gestorben gewesen ist. Da läuft gerade ein Referendum, da sollte man auch ein paar Mal hinschauen. Aber was mir noch wichtig ist, ist, dass all diese Dinge eigentlich Vorreiter sind für Entwicklungen, die jetzt im Moment auch fest in den europäischen Institutionen festgeschrieben werden sein sollen. Es gab vor ein paar Wochen eine große Mobilisierung zum Europakt Plus. Dieser Europakt, der ist eigentlich schon im März von den Euro-Staaten verabschiedet worden, wo wir alle versprechen, wir wollen in Zukunft uns viel mehr bemühen zu sparen, was natürlich heißt Sozialleistungen runter, Privatisierungen und so weiter und so fort. Im Moment ist im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat, wir nennen das sogenannte Sixpack, das Governance-Paket, steht dort zur Abstimmung und da geht es wirklich darum, in Richtlinien und Verordnungen das zu gießen, dass man im Prinzip die Politik, die man jetzt gegenüber Griechenland exerziert, dann gegenüber jedem x-beliebigen Land in Europa dort exerzieren kann. Wenn die Europäische Kommission schon den Verdacht hat, die Schulden könnten zu hoch steigen, dann sollte in Zukunft Sanktionen gegen diese Länder geben, dann sollen die dazu gezwungen werden, große Gelder nach Brüssel transferieren zu müssen und dann sollen hier schon vorauseilendem Gehorsam, wenn das nicht passiert, direkt in die Souveränität eingegriffen werden können. Es ist für einen Moment jetzt noch gelungen, eigentlich sollte diese Abstimmung schon vor ein bis zwei Wochen im Europäischen Parlament stattfinden. Es ist gelungen, das Ganze noch in den Herbst hinaus zu zögern, aber wir müssen dringend hier aktiv werden und die stärkste Kraft in dieser ganzen Entwicklung sitzt eben hier in Berlin, das ist die deutsche Bundesregierung und in einer anderen schönen Stadt in Deutschland, in Frankfurt, die Europäische Zentralbank. Da werden wir also alle noch sehr gefordert.
Dankeschön. So, jetzt nehme ich noch die letzte dazu.
Die vorherige Sache zu den Schuldensachen. Erstens, dass die Schulden ein strukturelles Element des Kapitalismus ist. Und Marx hat schon im 19. Jahrhundert gesagt, dass die Schulden letztendlich das einzige wahre Eigentum einer Nation ist. Und ich glaube, es würde gar nicht in die Diskussion gehen, wie man die Schulden bezahlt. Also wir müssen einfach sagen, wir bezahlen die Schulden. Und ich denke, dass die Schulden letztendlich nur ein Anlass sind, die Arbeitsbedingungen und die produktiven Verhältnisse gewaltsam in Griechenland zu ändern. Ich zitiere jetzt einen Funktionär des Internationalen Währungsfonds, der hat gesagt, das Problem in Griechenland sind überhaupt nicht sind letztendlich nicht die Schulden, sondern die niedrige Wettbewerbsfähigkeit, die Steigerung der Löhne, die Inflation und die niedrige Produktivität. Und ich hätte noch gerne eine Frage an Margarete gestellt. Bezüglich der Zusammensetzung im Sitterkampf als Leute. Ich habe gehört, es gibt zwei Generalversammlungen. Es gibt die obere und die untere. Ich wollte nur sagen, darüber hören Sie. Mhm.
Vielen Dank. Stefan, möchtest du erstmal reagieren? Nicht? Okay.
Ich habe gerade noch gar nichts.
Gut. Margarita.
Ja, soll ich dann gleich dann beenden?
Ja, bitte. Ja.
Einmal die Frage zu der Schutzart gegenüber der Polizei und den anarchistischen Strategien kurz. Ich habe mit den anarchistischen Genossen gesprochen. Fakt ist, dass im Moment es gibt keine Strategie. Es gibt leider nicht eine Strategie, die die ganze Generalversammlung mitträgt. Das heißt, dass whoever, unter anderem wegen der Frage der Provokateure, es gab Provokateure in der Demonstration, faschistische oder rechte Gewerkschafter, die mit der Polizei zusammengearbeitet haben, Unter sozusagen der Demonstration kann sich im Moment jeder tummeln, vor allem auch Hooligans und auch Leute, die Lust haben, Steine zu schmeißen. Und es gibt überhaupt keine gemeinsame Strategie, wie, wann, warum. Der Genosse von der Alpha Kappa, das sind die meiner Meinung nach ernstzunehmendsten Anarchisten in Griechenland, meinte, wir können militärisch auch das Parlament nehmen, aber wir wissen nicht, was wir mit dem Parlament machen sollen. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, den will ich auch bei der Perspektive weiter sagen. Die Leute sind vor dem Parlament, das wäre der nächste Schritt, ja? Dass man das einfach organisiert, strategisch durchführt. Nur es wäre nur ein leeres Gebäude, ja? Was man noch nicht weiß, wie zu füllen. Weil einfach dann gehen, wie der Genosse von der Frau Kappa gesagt hat, einfach gehen und Neuwahlen stattfinden lassen, das ist ja wohl nicht die Lösung. Ja? Das heißt, im Moment wird eigentlich, finde ich, eher mit proprietären Negationsgesten um sich geschmissen, was die Steine anbetrifft und nicht mit einer organisierten Strategie zur Gewaltfrage. Vieles bringt das von Israel, by the way. Zur Steuer von Nikos wollte ich sagen, das eine ist das andere ist, dass der höchste Betrag an Steuern, was der Staat einnimmt, in Griechenland Konsumsteuern sind. Die Vermögenssteuer in Griechenland ist eine, die Unternehmenssteuer ist eine der niedrigsten in Europa. Ja? Das heißt, das Problem mit den Steuern ist nicht so sehr, dass jeder kleine Bürger zu wenig Steuern zahlt, sondern dass es ein Steuerparadies ist, eine Steueroase innerhalb von Europa, Griechenland. Und das ist ein Problem, womit man auch die Krise entgegentreten könnte. Zur Zusammensetzung finde ich eine super wichtige Frage. Es gibt tatsächlich es gibt nicht zwei Generalversammlungen, aber es gibt die obere Versammlung, die vor dem Parlament ist, da ist eher sozusagen das Volk, die Rentner, die armen Leute, die Leute, die nicht unbedingt links geschult sind, auch nicht besonders alternativ sind. Und es gibt die untere Versammlung, das sind eher, da sind auch viele Linke dabei, alternative Leute, junge Leute, Queers habe ich da getroffen. Künstler etc. Diese Trennung gibt es schon, wobei ich auch viele Leute getroffen habe, die rumgehen. Die meisten von uns gehen rum und reden mit allen Leuten. Für mich ist die obere Plattea, die obere Versammlung, da wo das Volk ist, da wo die armen Leute sind, die wichtige Herausforderung für die untere Plattea. Weil die untere Plattea, die untere Versammlung hat eigene Ideen, redet von der Demokratie, das sind gebildete Leute, die Macht, die zeichnen ihre Umrisse einer neuen Gesellschaft, versuchen sie vorzuzeichnen. Und das, was die Herausforderung für sie ist, die Connection zu bekommen zu den Leuten oben, die genau vom Parlament sind und einfach nur schimpfen und vulgäre Schimpfworte von sich lassen. Und ob das gelingt, ist, finde ich, eine der wichtigen Fragen, wie es mit dieser Bewegung weitergeht. Ja, dass sie sich nicht spaltet. Ich komme zum Schluss. Für die Perspektive, ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, wo wir in Griechenland sind. Ich bin dazu nicht gekommen vorhin. Wir müssen uns klar sein, dass Griechenland vor dem Chaos steht. Das ist das Gefühl, was die Leute haben. Ja? Sie haben nichts zu verlieren. Man erwartet das Chaos. Man erwartet das nichts. Die Leute sind, also sie sprechen von ihrem Alltag als verzweifelt, als erodiert, als Zusammenbruch, Einsturz. Das sind die Begriffe, mit denen sie sprechen. Es gibt keine Zukunft. Du kannst keine Zukunft. Du kannst keine Pläne für die Zukunft machen. Jeder, der entlassen wird und im Moment wird nur entlassen, ist 150% sicher, dass er nie wieder eine Arbeit findet. Nie wieder, es sei denn 2014, wenn es den Schuldenstrich gibt. Also, das heißt, im Moment ist Griechenland eine Bombe, wo wir warten werden, wie es explodiert. Und deswegen ist die Perspektive auch nur, also mein Bild ist so, die Leute sind kurz davor, stehen am Abgrund, möchten gerne springen, weil es bringt sowieso nichts da zu stehen, aber wissen noch nicht oder suchen noch die Art, wie sie auf der Luft laufen können. Ja, das ist die Perspektive ist also, deswegen ist es denen auch scheißegal, ob es abgestimmt wurde oder nicht. Was ich gespürt habe und was ich gehört habe, ist eine langfristige Perspektive mit einem Potenzial der Gesellschaftsveränderung. Nicht ein verbessertes Memorandum. Das ist nicht das, was, also kleine reformistische Forderungen. Es ist doch schon so weit. Die Gesellschaft ist so als faul schon erkannt worden, dass man sozusagen springen will, dass man ein neues politisches System fordert. Deswegen sind wir da von einer, und es wird länger dauern, das wissen die Leute auch, deswegen sind sie nicht demoralisiert und meine Abstimmung
aber
nicht so
gut. Aber darf ich nochmal richtig, an wen stellen Sie diese Forderungen? Oder warum
an sich selbst, das ist das Punkt. Sie stellen nicht nur Forderungen an die Macht, ja, und das sieht man an den Sprechen. Ich sage, sieht man an den, wie sie schreiben, und ich zitiere, was Linke im Moment sagen, nicht unbedingt die Bewegung, aber was Linke im Moment sagen, was ein beliebtes Zitat ist, das Gramsci-Zitat, und ich glaube, da sind wir in Griechenland, das muss uns klar sein, wo er sagt, die alte Welt lebt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster.
Stefan, ich brauche noch ein bisschen über Hades Welt, das ist für mich eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Mir fehlt nur noch eine Sache ein, die ich heute Morgen, weil ich lese immer so furchtbar viel in Griechenland studieren und heute, gestern ist mir was aufgefallen, da geht es ja im Wesentlichen darum, Griechenland, die Krise auf Griechenland einzuheben, auch dass sie nicht andere Länder ansteckt. Das ist ja immer die Gefahr, oder beziehungsweise wird die Gefahr gesehen, dass wenn Griechenland fällt, dann fällt Irland, dann fällt Portugal, dann fällt Spanien. Sozusagen, dass alle wie Dominosteine umfallen. Dabei fiel mir ein, die Domino-Theorie gab es schon mal in den 50er und 60er Jahren. Da war es die USA, die gesagt haben, wenn ein Land vom Kommunismus erfasst wird, dann besteht die Gefahr, dass alle umliegenden Länder auch fallen, auch kommunistisch werden. Und deswegen hatte die US-Regierung eine außenpolitische Doktrin, die hieß Containment. Das bedeutete, das Problem auf ein Land zu konzentrieren und auf ein Land einzuheben. Containment ist heute wieder das Thema. Letztlich geht es immer um das Containment der Krise, das sagen Sie mal, auf Griechenland. Und es ist ja eigentlich noch ganz romantisch, sieht dadurch, dass noch in den 60er Jahren die große Weltgefahr daran gesehen wurde, dass die Leute das Vertrauen in den Kapitalismus verlieren. Und heute die große Gefahr ist, dass die Finanzmärkte das Vertrauen in ihre eigenen Anleger für die Anwalt verlieren.
Herzlichen Dank. Ja, danke Stefan, danke Margarita, danke an euch für die Aufmerksamkeit, die Kommentare, die Fragen. Ich möchte nochmal auf die kleine Broschüre hinweisen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die man da vorne mitnehmen kann. Und zum Schluss noch hinweisen auf den 15. Oktober. Die spanische Bewegung hat aufgerufen, am 15. Oktober einen europäischen Aktionstag zu machen gegen Sozialabbau und für Demokratie in Europa. In Deutschland gibt es noch keine ganz konkreten Planungen dazu, aber sicherlich ist es ein Fluchtpunkt, auf den man hinarbeiten kann. Dankeschön und schönen Abend.